Eine Rotz- und Wasserproduktion.
Ja, Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen, liebe die zwei Hörer, hier zu einem kleinen Special. Heißt, ich begrüße nicht nur Jonas. Hallo Jonas.
Ja, guten Morgen zusammen.
Sondern auch Thomas Freitag von Die Zentrale. Hallo Thomas.
Einen schönen guten Morgen und ich begrüße nicht nur euch und die Hörer von Die Zwei, sondern auch die Hörer von Die Zentrale, weil das ist heute ein eine kleine Sonderfolge, die auf beiden Kanälen ausgestrahlt wird.
Ja, und er ist der Grund, warum wir dieses Special heute haben, die zusammengekommen, hier heute zusammenkommen. Und zwar, hallo Christian Rodenwald.
Moin, moin.
Ja, Christian, du hast ja jetzt quasi deinen ersten Fußstapfen gesetzt in den drei Fragezeichen-Fällen. Genau, ich hätte gerade das Buch schon in die Kamera. Das Geheimnis von Black Mesa ist dein erster drei Fragezeichen-Fall. Du hast ja vorher quasi, ich sag mal, die Lexika geschrieben, die Nachschlagewerte für die drei Fragezeichen geschrieben. Diese historischen Werke, sage ich mal, wo man wirklich von vorne bis hinten alles über die drei Fragezeichen erfährt. Für uns als Podcaster sind es eigentlich Must-Have-Bücher. Und jetzt hast du einen richtigen drei Fragezeichen-Fall geschrieben. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du jetzt plötzlich angefangen hast, jo, ich schreib mal einen Fall?
Ja, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich bei Recherchen zu einem neuen drei Fragezeichen-Sachbuch auf ganz viel Dokumente gestoßen bin. Weil früher hatte man das schöne analoge Zeitalter, da hat man sich noch Briefe hin und her geschrieben und keine E-Mails, die dann verloren gehen oder Chats. Ja, und dabei war auch eine Outline dabei, The Mystery of Black Mesa. Und es waren auch generell ein paar Outlines, die ich da gefunden habe. Und mein Plan war so ein bisschen dann in dem Buch immer mal zu berichten, was sind denn so verworfene Ideen, weil ich es immer mal ganz spannend finde. Also wie auch bei Musik, welche Lieder landeten nicht auf dem Album, was waren so Reservetracks und so. Und merkte dann beim Lesen und recherchieren, dass es nicht nur deutlich länger und ausgereifter war als andere Outlines, sondern auch wirklich richtig geil war. Also mir hat die richtig gut gefallen, die Outline. Und hatte dann dem Kosmos Verlag diese Outline geschickt, verbunden mit der Frage, ob es denn nicht interessant wäre, dass ich diese Outline zu einem richtigen Fall austexte und ausarbeite. Und dann ging das eigentlich auch relativ schnell. Und die waren auch von dieser Idee auch sehr angetan. Ja, und dann, ja, jetzt haben wir das Ergebnis von den Händen.
Da möchte ich gleich reingrätschen. Was bedeutet für die Leute, die sich nicht damit auskennen, genau eine Outline? Also war es ein längeres Exposé oder einfach nur so eine DIN A4-Seite mit dem Ablauf? Vielleicht könnte man gleich mal zu Beginn sagen, wir waren in der glücklichen Position, das Buch schon vorab lesen zu dürfen. Christian, du hast uns das ja zur Verfügung gestellt. Und deswegen konnten wir das jetzt, wir können jetzt die Folge halt jetzt hier aufnehmen, bevor das Buch offiziell am 17.02. erscheint. Ja. Und deswegen warst du ja auch schon bei uns zu Gast im letzten Adventskalender. Und da hast du ja schon ein bisschen was erzählt. Ne? Und da würde mich jetzt halt mal interessieren, wie viel Prozent in dem Buch sind von dir und was war so der rote Faden, den Aden schon vorgegeben hat?
Also erstmal, was ist eine Outline? Also es war früher bei Random House so, dass erst geplottet wurde und dann der Plot ausgetextet. Das heißt, in der Outline sind ganz, ganz wenig Dialoge drin, sondern Beschreibungen, wo ist man, was macht man und wie ist die Handlung, welche Personen gibt es. Aber eben alles andere eben nicht, also wie die drei untereinander agieren. Das heißt, es waren 4,5 Seiten auf einer Schreibmaschine. Und die waren am Anfang detaillierter als gegen Ende. Am Ende zerfällt der Fall so ein bisschen in sich. Ja, und von mir, mir war wichtig, dass ich jetzt nicht sage, ich möchte mich da selbst verwirklichen, sondern dass ich wirklich sage, alles das, was ich habe, nehme ich und arbeite das auch so gut und so weit es geht auch aus. Wenn man sich das mal betrachtet, sind eigentlich die ersten zwei Drittel des Buches sehr, sehr nah an der Outline. paar Sachen musste ich ergänzen, weil es sonst einfach Dinge zu schnell passiert werden. Also es sind natürlich immer mal wieder so kleine Ansprengsel von mir. Aber grundsätzlich die Rahmenhandlung vom ersten zwei Drittel des Buches sind auch von William Arden. Das letzte Drittel ist auch größtenteils von William Arden, wobei es aber so ist, dass der Fall verworfen worden ist, also die Outline, die wurde ja nie ausgearbeitet, aber dass die Hintergrundgeschichte dieser Outline hat William Arden mal für eine andere Geschichte verwendet. Das heißt, ich musste mir dann eine andere Erklärung, also eine andere Hintergrundgeschichte ausdenken. Da bin ich aber jetzt auch so vorgegangen, dass ich bei den Schriftwechseln, die ich auch zur Verfügung hatte, geguckt habe, welche Varianten denn William Arden selbst mir vorgeschlagen hatte. Und da habe ich dann eine davon genommen. Man muss sich das ungefähr ein bisschen so vorstellen wie bei diesen Beatles-Liedern, die rausgekommen sind vor ein paar Jahren, wo es mal so ein Tape gab mit einer Gesangslinie und ein bisschen Gitarre noch dazu, man das quasi alles dann noch einzelne Leute dazu geholt hat, die es noch gibt und so, und das dann quasi in dem Sinne ausgearbeitet hat. Das ist jetzt nicht so, und deswegen finde ich eigentlich auch, habe ich auch mit Cosmos gesprochen. Ich finde eigentlich nach einer Idee von William Arden eigentlich zu wenig. Ich finde, es ist weit mehr als eine Idee, sondern er hat da wirklich schon geplottet. Man muss dazu aber einschränkend sagen, dass ich habe auch Outlines zu anderen Fällen, die dann auch tatsächlich veröffentlicht worden sind, zum Beispiel zum Roten Piraten. Und da merkt man auch, es gibt mehrere Outlines, also erste, zweite, dritte Entwurf. Und die verändern sich dann auch. Oder auch beim Bergmonster war es zum Beispiel so, dass, da gibt es ja zwei Handlungsstränge, dass es erst nur einen Handlungsstrang gab im Bergmonster. Und das heißt, die ist die Handlung schon fertig, aber eben in einem frühen Entwurf. Und dann ist es so, je näher man sich das dann anschaut, je tiefer man reingeht, desto mehr merkt man natürlich dann auch, dass es ein paar Unstimmigkeiten gibt und so. Aber sonst finde ich es schon sehr nah an Arden. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ich habe jetzt nicht versucht, seinen Schreibstil total zu analysieren und dann zu schauen, dass ich das jetzt kopiere. Also ich so also eine Art Coverband bin. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe das am Anfang mal ein bisschen versucht, dass ich mir mal angeschaut habe, was ist denn auch so ein Fall aus der Zeit. Ich habe den Teufelsberg genommen und habe geguckt, wie ist der denn aufgebaut und wollte das am Anfang so machen. Aber wenn man sich das Buch vom Teufelsberg anschaut, der fängt auch ganz, ganz behäbig erstmal an. Und ich wollte eigentlich, und wie das Arden auch selbst gesagt hat, der Arden hat in der Outline gesagt, wir fangen gerade direkt an in der Szene, wo die diese Stadt sehen, die Geisterstadt. Und das habe ich dann auch gemacht. Also man wird direkt in die Handlung reinkatapultiert und das fand ich auch mal bei Hörspielen immer toll. Also wenn man quasi direkt in dem Setting drin ist und nicht erst im Auto dann dahin fährt oder das wollte ich nicht. Aber das wollte William Arden auch nicht, deswegen fiel es mir leicht.
Ja, das Buch erscheint ja in der Nostalgie-Edition. Heißt, die Fragezeichen sind wieder 13, 14 Jahre alt. Ja. Wie schwer war es denn, sich da reinzufuchsen, wieder die Fragezeichen, die man jetzt mittlerweile als, ja, ich sag mal, Teenager, junge Erwachsene kennt, wieder zu verjüngen.
Es war gar nicht schwer, weil das für mich damals und heute gar keine Rolle gespielt hat, wie alt die eigentlich sind. Also in meinem Kopf hat das nie funktioniert, dass das Kinder sind und funktionieren meiner Vorstellung sind das eigentlich auch alles junge Erwachsene. Wenn man sich überlegt, was macht eigentlich dieses Alter aus, spielt es eigentlich in der Sierra Nevada überhaupt keine Rolle, weil du würdest weder 12-jährigen noch 16-jährigen Pferde leihen, damit die da alleine rumreiten in der Wildnis. Und dadurch, dass das aber quasi gemacht wird und die dann da sind und alleine sind und die haben auch diese ganze Technik nicht und spielt das gar keine Rolle. Ich habe das Alter auch gar nicht thematisiert, also man, es würde auch funktionieren eigentlich in allen Phasen, weil also ja, als William Arden sich das ausgedacht hat, waren die 12, 13 Jahre alt, ja. Und ich habe es auch so angesiedelt, dass dieser Fall so in den 50er, 60er Jahren spielt, wie die ursprünglichen drei Fragezeichen-Sachen, aber der könnte auch genauso gut in den 80ern spielen oder auch jetzt. An so ein paar Stellen, wo das so ein bisschen zweideutiger ist, habe ich das auch absichtlich zweideutig gelassen. Auch mit der Hintergrundgeschichte, die kann eigentlich, wenn man es ein bisschen dreht, auch anders funktionieren. Will aber jetzt aber auch nicht spoilern. Also das war gar kein Problem. Und selbst wenn man sagt, die haben keine Handys, hätten da wahrscheinlich sowieso kein Handyempfang. Ja, und von daher passt das auch, meines Erachtens auch ganz gut. Ich wollte auch jetzt nicht in eine Falle tappen, weil wenn es dann mal vertont wird, dass man sagt, die sind jetzt 12 und dann, ich denke mal, wenn, dass es eigentlich auch immer funktioniert. Und ich denke mal, das funktioniert auch.
Ja, beim Lesen auf jeden Fall. Also als ich gelesen habe, dachte ich mir hinterher auch, könnte auch ein heutiger, aktueller Fall sein. Und wie gesagt, die Technik ist ja bisher umgangen, die mögliche Falle, die da auftreten könnte, gerade was Handys und so weiter angeht. Und dementsprechend muss ich auch sagen, ich fand auch, ich sag mal, wenn wir jetzt mal über Buch mal generell sprechen, über den Inhalt. Am Anfang habe ich ein bisschen Probleme reinzukommen, muss ich sagen, so die ersten 20 Seiten. Und dann irgendwo bin ich dann so reingekommen, diesen Trip, sag ich mal, diesen Abenteuertrip, der jetzt am Ende irgendwo ist. Und dann war ich auch gefesselt. Es gibt halt eine Stelle, wo ich sage, so hier kippt das für mich und jetzt wird richtig spannend und gut. Und vor allen Dingen, weil ich bei solchen Fällen gerne habe, gerade in den Büchern, eben halt diese Beschreibung, wo sie gerade sind, Naturbeschreibung, wie sie gerade unterwegs sind, wie das Wetter ist, wie die Umgebung ist und dieser Erkundung selber. Und da hast du ja wirklich sehr viel auch an Infos geliefert. Ne? Es gibt ja eine Szene, wo sie an einem Wasserfall sind, sage ich mal. Und wie ist es denn, wenn du jetzt dir so Szenen dann aufschreibst oder ausmalst? Hast du da irgendwelche Vorbilder, wo du sagst, ich war schon mal in Nevada oder ich war schon mal da und ich baue mir dazu auf? Oder wo nimmst du die Eindruck her?
Ja, ich war noch nicht dort, aber ich habe erstmal, wie ich das eigentlich immer gemacht habe, mir erstmal Literatur besorgt. Ich habe das auch gerade nochmal rausgekramt. Ich habe ja so ein Buch Gentle Wilderness und da sind eben auch einfach Beschreibungen mit Bilder von der Sierra Nevada drin. Und das hatte ich wieder ganz vergessen, dass, also zum Beispiel ist hier ein Foto von dem, vielleicht können wir das ein bisschen wiedererkennen, ja. Also, das habe ich gemacht. Also, ich habe mir auf jeden Fall aus von der Sierra Nevada einfach Literatur besorgt, also Buch über die Geschichte der Sierra Nevada, dann so eine Studie über die Goldgräber Kaliforniens und auch einfach auch ein Buch besorgt über welche Pflanzen und Tiere es einfach in der Sierra Nevada gibt. Ja, das war mir einfach wichtig. Und dann ist es immer so ein Mix, also wenn man jetzt in diesem Wasserfall angesprochen, den finde ich jetzt auch hier in diesem Buch, habe ich den wiedergefunden heute Morgen, das hatte ich auch wieder ganz vergessen, aber ich hatte mir Lesezeichen reingemacht. Das heißt, so ein Wasserfall gibt's da. Aber dann habe ich das auch geschrieben, als ich dann in Bayern im Urlaub war. Da gab es ja auch so einen Wasserfall. Und dann habe ich mir das einfach nochmal genauso angeguckt, wie funktioniert das denn da und wie sieht das denn da genau aus. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob der zum Wasserfall in Bayern ist oder in der Sierra Nevada. Weil ich gemerkt habe, einfach ist da so ein bisschen das Gefühl dafür da. Ich habe dann nochmal Fotos gemacht und so. Ich habe mich jetzt ja nicht hier hingesetzt und habe das wie so ein Plein-Air-Maler dann da gemacht. Aber es hat mir gemerkt, dass dieser Gebirgsurlaub in Bayern, den ich da hatte, nochmal so einen ganz coolen Schub auch da gegeben hat. Gibt es auch so einen Grat zwischen zwei Bergen. Da dachte ich mir auch, genauso stelle ich mir das eigentlich auch vor, wie die da an einer Stelle dann lang reiten. Aber ich war selbst leider nicht da. Bedauere das auch ein bisschen, weil es schon sehr spannend und schön dort ist. Es hätte, wenn ich da gewesen wäre, vielleicht dazu geführt, dass ich es versucht hätte, wirklich in ein richtiges Originalsetting reinzupressen. Wobei bei der Fragezeichen hier immer so ist, dass Landschaften detailliert beschrieben werden auch, aber dass dann auch alles irgendwie so zusammengemixt ist. Das heißt also, dieses Setting, was da ist, ist frei erfunden, auch mit den Städten und mit den Siedlungen, die es da gibt und so. Aber das, was ich da konkret beschreibe, habe ich eben auch in Bildern von der Topografie dort gesehen und recherchiert.
Also, dazu einige Sachen. Erstens, Christian, wann hast du angefangen, das Buch zu schreiben? Weil du wusstest doch, ich war schon mal in Amerika. Hättest du was gesagt, wäre ich für dich dahin gefahren. Ja, hätte für dich ein paar Bilder gemacht, ein bisschen Nachforschung gemacht. So, zweitens, du erinnerst mich gerade so ein bisschen an Karl Barks, hier einen bekannten Entenhausenzeichner. Der hat nämlich, wenn er die Ducks durch die Welt geschickt hat, der ist selber irgendwie nie großartig verreist. Der hat sich immer alles aus dem National Geographic gesucht. Also hat dann immer alles nachgezeichnet. Weiß nicht, wenn die da jetzt in Ägypten waren, die Pyramiden und so. Das, finde ich, erinnert so ein bisschen daran, dass du dich da jetzt so vorbereitet hast. Und wenn du möchtest, schick doch mal ein paar Bilder aus den Büchern, dann können wir die vielleicht bei unseren Instagram-Kanälen veröffentlichen, damit die Leute, die das jetzt hier hören, so ein kleines Bild davon bekommen.
Ja, können wir machen. Also ich habe das, ich weiß es gar nicht mehr so genau, 2021, glaube ich, erstmal das gesehen. Und dann hat das alles so ein bisschen gedauert. Ich habe ja damals noch an dem Buch geschrieben und habe dann auch, als auf der Zitadelle die Ausstellung war, zu Eiger Rasch auch gefunden, dass ich schon mal ein 100-seitiges Manuskript da rumliegen habe, wo ich dann teilweise so Sachen drauf vorgelesen habe, da bei einer Veranstaltung. Und so richtig angefangen zu arbeiten, das müsste eigentlich 2022 so gewesen sein. Also Kosmos wollte erstmal, dass ich Probekapitel abgebe, 3. Und da habe ich erstmal sehr viel Energie darauf gelegt, dass ich 3 anständige Probekapitel abliefere. Fand ich auch super. Also dass sie erstmal gucken wollen, wie das so funktioniert. Die haben auch mit mir einen Call gemacht und haben gesagt, also jemand, der Sachbücher schreibt, muss jetzt nicht unbedingt gut Romane schreiben können, und wollten auch ein bisschen auschecken, ob ich auch bereit wäre, dass man an dem Text auch gemeinsam dran arbeitet, wenn es da Fallstricke gibt. Weil sie die Erfahrung gemacht hätten, dass Romanautoren ein bisschen weniger bereit wären, an den Texten zu arbeiten als Sachbuchautoren. Da habe ich eigentlich damals drauf begegnet, also es ist für mich eigentlich eher umgekehrt, mir das vorstelle, wenn ich was als Sachbuchautor, Historiker analysiere und recherchiere und dann kommt einer rein, nee, das ist aber anders. Wenn ich mir was logisch hergeleitet habe, glaube ich, kann ich damit schwerer umgehen, als wenn jetzt einer bei einem Plot Fragen stellt oder Verbesserungsvorschläge hat. Ja, aber es kann auch sein, dass ich einfach kein Romanautor erstmal bin. Das war dann immer über die Jahre hinweg, habe ich dann Inseln dran gearbeitet, was ein bisschen komisch war. Ich habe immer an 2 Büchern auch parallel geschrieben, auch in dem Buch von Paul Körting, mit Paul Körting zusammen. Aber ich hatte das Problem, gab es, dass von vornherein klar war, dass der schreiende Zug der erste Fall der Nostalgie-Edition werden sollte. Das heißt, ich musste warten, bis der rauskommt. Dann haben die immer so eine Planung, also bei Kosmos in der Redaktion hängt auch so ein riesiger Wandkalender und da ist dann schon über die nächsten Jahre immer mit solchen Magneten dran, was wie wann dran rauskommt. Also die haben eine ganz große generalstabsmäßige Planung und da musste ich mich halt eben ein bisschen gedulden. Es war ein bisschen abstrakt, weil wenn du so früh mit was fertig bist, musst dann das so lange dann auch geheim halten. Ich habe es dann auch immer wieder vergessen zwischendurch. Gut war daran, dass ich immer wieder frisch an den Text rangehen konnte. Normalerweise bist du ja irgendwann als Autor so ein bisschen betriebsblind und siehst Sachen nicht mehr, weil du immer die ganze Zeit konstant dran arbeitest. Aber wenn du mal immer 2-3 Monate lang eine Pause hattest, bis du mal den Text dann wieder überarbeitest, dann siehst du auch einfach einige Dinge und du hast neue Inspirationen, erlebst neue Dinge. Also dieser Urlaub da in Bayern, der war 2023. Ja, 2023, Ostern, das hat mir einfach nochmal einen Schub gegeben, auch von Kreativität, diese Berglandschaften da so zu sehen. Ja, es hat sich schon länger hingezogen, aber ich finde, das hat dem Buch auch gut getan und hat dann auch immer mal wieder, ja, mir hat es bei dem Buch auch gegen Ende nochmal mehr Freude gemacht als am Anfang, weil wenn man was auf was hinarbeitet, was erst in 2, 3, 4 Jahren rauskommt, ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das so vor Augen hat, aber dann gegen Ende, als ich dann gemerkt habe, es wird was und es kam dann auch das Feedback vom Verlag und so weiter, war das schon toll auch.
Du hast jetzt gerade auch den langen Zeitraum angesprochen, in dem du das Buch geschrieben hast und den Urlaub angesprochen. Hast du denn einige Sachen nochmal komplett überworfen, wo du gesagt hast nach dem Urlaub, boah, nee, das muss ich komplett anders machen in dem Buch, weil es jetzt meiner Vorstellung widerspricht, wie ich es damals geschrieben habe?
Das konnte ich in dem Sinn ja gar nicht, weil ich ja auch immer die Outline hatte. Da konnte ich gar nicht jetzt sagen, ich will das mal ganz anders machen. Also ich hatte so ein paar unterschiedliche Abläufe in der Handlung, auch gerade so gegen Ende. Bei so einem 3-Fragezeichen-Fall ist es ja so, man hat verschiedene Handlungsebenen. Habe ich aber schon mal erklärt. Wenn man jetzt zum Beispiel sich das Gespensterschloss angeschaut, da hat man einfach die Handlung, die in der Gegenwart aus der Sicht der 3 Fragezeichen spielt. Und dann hat man eine zweite Ebene, das ist eigentlich das, was passiert, wer ist da gerade vor Ort und wie gibt das Sinn, dass jetzt gerade einer da vor Ort ist und was ist dann? Und dann hat man noch eine dritte Ebene, das ist eine Hintergrundhandlung, die spielt irgendwann in der Vergangenheit. Und die erklärt, warum es das alles überhaupt da gibt. Und da diese drei Ebenen, die müssen sinnvoll miteinander verwoben werden. Und da wollte ich auf jeden Fall vermeiden, dass man erst am Ende bei einem 15-minütigen Monolog von Justus Jonas dann erklärt bekommt, wie diese drei Ebenen überhaupt mit zusammenhängen. Nach dem Motto, am Ende steht da ein Bösewicht mit der Waffe einem gegenüber und sagt, ach so, übrigens, das habe ich die ganze Zeit nicht gesagt, der ist hier die ganze Zeit da und das hat damit zu tun und die, die hier waren, das war so und so und das wollte ich nicht. Und natürlich, über die Zeit kommen dann immer wieder neue Erklärungen und Inspiration, wie was wie kommen kann. Also das passiert schon, ja. Und dass man auch Dinge einarbeitet, die einem so auffallen. Also auch gerade so die Sache mit dem Waschbär, also die ist mir auch passiert einfach auch, ja. Da war ich mal nachts auf dem Heimweg von der Havel und da mit dem Fahrrad und leuchtete mein Scheinwerfer genau da so rein und war auch im ersten Moment ein bisschen erschrocken, weil es komisch aussah. Das habe ich dann da eingebaut. Finde ich, passt auch eigentlich sehr schön. Und
ja, ich finde es schön, dass ein bisschen Berlin in dem Buch mit drin ist.
Ja, also Berlin ist sowieso, also Spandau, also Black Mesa, das ist die Old Town da in Spandau. Da ist ja, ja, bei der Ursternstraße ist da so eine Westernstadt. Und das ist Black Mesa, die, also diese beschriebene Eingangssequenz, wenn man da durchgeht.
Und der Spandauer Bierbrunnen ist der Salon, oder was?
Nee, der Spandauer Bierbrunnen, der Spandauer Bierbrunnen ist, glaube ich, gar nicht drin erwähnt. Aber es sind immer mal wieder so ein paar, ich glaube, das hat aber auch jeder Autor so, dass man irgendwo Sachen oder Begebenheiten aus seinem Leben irgendwo reinbringt. Das teilweise vergisst man das auch wieder. Und teilweise fliegen dann im Lektorat auch wieder Sachen raus, auch von denen man denkt, die sind drin. Oder es sind auch Sachen drin, wo ich war immer überzeugt, dass ich nicht drin hatte. Oh, das ist aber ein spezialgelagerter Sonderfall. Ich war überzeugt, dass es in meinem Buch nicht drinsteht. Dachte mir, super, das hast du im Schiff, weil ich das eigentlich so total im Fanservice auch nicht mag. Vor allem war ich richtig erschrocken, als ich das dann bei mir gelesen habe. Aber in dem Moment hat es dann aber, finde ich, auch organisch gepasst, weil es nicht einfach so hingesagt ist, sondern weil es ja wirklich darum geht, dass die sich, was mir auch immer gut gefallen hat in solchen Fällen, wenn die drei sich nochmal über den Fall unterhalten und quasi nochmal so einen Zwischenstand geben, weil dann kann man ab der Stelle auch einfach nochmal weiterhören, wisst ihr? Dann kann man sagen, die drei haben das diskutiert, dann hat man nochmal so eine Zusammenfassung.
Ja, das passt auch in dem Fall auch ganz gut, weil es gibt halt so Fälle, wo dann wirklich so, also nach jedem Ausflug, nach jedem Ermittlungsstand plötzlich dann jetzt eine Zusammenfassung und noch eine Zusammenfassung. Ich denke mir, so blöd bin ich auch nicht. Die letzten 5 Minuten habe ich im Kopf behalten. Also es passt bei dir schon ganz gut, so ist das nicht.
Ich finde, der ist sowieso ganz gut strukturiert, der Fall, also wie Arden den angelegt hat. Du hast eigentlich gute Szenen und du weißt immer, du kommst von A nach B zu C zu D. Es ist jetzt nicht so, und auch die Charaktere, die drin sind, kommt auch keine Verwirrung auf. Also das habe ich auch hinten in meinem Nachwort geschrieben, dass Arden auch davon überzeugt war, dass dieses Buch auch veröffentlicht wird, weil es ein klares, gutes Setting gibt mit Leuten, die auch rational handeln. Also zum Beispiel alle Gangster, da handeln ja auch rational. Die versuchen ja nicht, über irgendwie eine bescheuerte Brücke an ihr Ziel zu kommen, sondern die Fragezeichen kommen denen ja wirklich, sag ich mal, per Zufall an die Quere. Die werden nicht erst angelockt, dadurch, dass man, keine Ahnung, Hunde entführt oder sowas. Und ja.
Vielleicht können wir da mal ganz kurz einhaken, weil wir schmeißen mit Namen um uns rum. Vielleicht gibt es immer noch den einen oder anderen da draußen, der nicht weiß, wer William Arden ist. Kann man ja kurz abkürzen. Ist der zweite klassische Drei-Fragezeichen-Autor, der ja noch von Robert Arthur selbst eingearbeitet wurde, kann man ja sagen. Also ein Autor der ersten Stunde. Und der ist ja jetzt schon seit 2005 gestorben. Seine Witwe lebt aber noch. Da würde mich mal interessieren, du hast ja auch Kontakt mit der schon gehabt im Rahmen deiner anderen Bücher, ne? Also hier deine Chroniken über die drei Fragezeichen. Und gibt's auch eine englische Übersetzung? Also so, hast du es ihr zukommen lassen? Hat sie das gelesen? Und hat sie dir vielleicht noch am Ende sogar den Ritterschlag gegeben und gesagt, genauso hätte es mein Mann geschrieben? Oder gibt's da keine, ja, ich sag mal, Kontakte, was das angeht?
Also Kontakte gibt's auf jeden Fall zu ihr und sie hat auch sich sehr darüber gefreut, dass ich das mache. Und sie ist ja auch die Erbin davon. Also ich kann ja sowieso das nicht ohne sie machen, weil sie hat ja sie ist Erbin von ihres Mannes und dann hat sie auch den Anspruch einfach auf ihr, auf die Dinge. Das heißt, ich musste mich natürlich auch, Kostas musste sich auch mit ihr einigen, das zu tun. Wie euch bestimmt aufgefallen ist, habe ich ihr auch ein kleines Denkmal gesetzt, auch mit einem Namen, weil sie heißt ja Gail Linz und der weibliche Hauptcharakter ist ja auch Gail. Und ja, aber ich habe jetzt das nicht geschickt, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Vielleicht macht Kosmos das, ist ein bisschen kompliziert, 3 Fragezeichen neu in Amerika zu veröffentlichen, aber es ist ein anderes Thema. Also von daher weiß ich nicht, wie sie das am Ende findet, aber grundsätzlich hat er eigentlich auch ein ganz großes Vertrauen so weiter gehabt und hat das auch alles total positiv begleitet und ist ja auch, sag ich mal, für alle Seiten auch eine schöne Geschichte. Also das zeigt ja auch die Relevanz, die ihr Mann hatte und immer noch hat. Und es ist auch, Aden war immer auch mein Lieblingsautor, weil er auch dieses Faible für Fälle hatte, die in der Natur spielen. Und er hatte auch immer solche geschichtlichen Aspekte mit Sagen und Legenden, die da vor Ort gespielt haben. All das ist ja auch in Black Mesa drin. Und deswegen finde ich das auch einfach so einen ganz klassischen, typischen Aden-Fall.
Gibt es da einen Grund, warum der Fall damals nicht erschienen oder nicht veröffentlicht worden ist?
Ja, also den gibt's. Also Robert Arthur hatte damals, also schon sehr, sehr früh, Ausschau nach einem zweiten Autor gehalten. Also eigentlich schon nach 4 Fällen, also schon Mitte der 60er Jahre. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es quasi erst eine Endphase ist, dass da steht auch in die Welt der 3 Fragezeichen drin, dass er irgendwie gemerkt hat, der Verlag will mehr und er ist eigentlich kränklich und so weiter. Das ist, stimmt in dem Sinne nicht. Er wollte das von Anfang an als Franchise aufziehen mit mehreren Autoren und die Serie kam ins Laufen und er hat dann geschaut nach einem zweiten Autor, der das schreiben kann und hat dann auch Dennis Linz vorgeschlagen, der damals auch schon gestandener Kriminalschriftsteller war, aber er fand ihn auch intern nicht so toll, als er die ersten Entwürfe geliefert hat. Es gibt ja so dieses über den Teufelsberg, dass er dann sagt, ja, der Teufelsberg, das war so ein gutes Buch, das hätte auch von Arthur selbst sein können. Aber das war auch eine ziemliche Zangengeburt. Da hat sich auch Aden drüber auch beschwert, auch in Briefen, die ich dann gesehen habe, wo er sagt, ja, ihr habt damals schon im Teufelsberg rumgemäkelt. Und der allererste Fall von Aden sollte eigentlich auch der lachende Schatten sein. Den hat er schon 1966 eigentlich schon konzipiert. Und der kam dann als zweites raus und als Robert Arthur gerade starb, Anfang Mai 1969, war gerade die schwarze Katze im Lektorat. Die schwarze Katze fanden die einfach richtig scheiße. Und haben ihm das auch wirklich auf in dutzenden Seiten schon fast ehrverletzend ausgearbeitet, warum die den Fall so schlecht fanden. Haben ihn dann in die Ecke gedrängt und haben gesagt, das kann doch hier nicht sein, das ist doch überhaupt nicht 3 Fragezeichen mäßig, wie kommst du denn da drauf und so. Und er hat sich da total drüber geärgert, weil er gesagt hat, hier werden mir Sachen vorgeworfen, die ihr nie jemanden anderen vorgeworfen habt. Und auch, also Robert Arthur auch nicht. Und hatte aber damals massive Geldprobleme gehabt. William Aden hat gesagt, ja, er hat sich von, irgendwie steht in einem Brief, er hat sich von Peter Geld geliehen, um Paul zu bezahlen. Aber jetzt will Peter halt eben auch sein Geld und er sucht ein Peterchen und er war wirklich da unter einer ganz starken Drucksituation, um Kohle beischaffen zu können. Deswegen hat er dann auch, weil er dachte, jetzt ist er quasi der letzte einzige Autor von den 3 Fragezeichen, dass die jetzt mit ihm verstärkt weitermachen wollen und dass er quasi noch sicherer im Sattel sitzt und hat dann eben diese Outline von Black Mesa mitgeliefert. Aber der Verlag hat dann gesagt, hier, pass mal auf, wir wollen gar kein neues Buch von dir, weil die schwarze Katze war schon nicht gut und Black Mesa finden wir noch blöder und du hast so unglaubwürdige Charaktere, deine Settings sind so unglaubwürdig, deine Handlungen sind so unglaubwürdig, das kann doch gar nicht, das brauchen wir nicht und vielleicht willst du mal eine eigene Serie irgendwo machen, Klammer auf, oder bitte nicht bei uns im Verlag, Klammer zu. Aden gesagt, also ihm zurückgeschrieben, also wenn dir der Plot nicht gefällt, okay, gib's zu, aber bitte schieb doch nichts vor, weil du willst ja wohl nicht sagen, dass Robert Arthur glaubwürdige Charaktere in seinen Büchern drin hatte. Hat er dann gesagt, also zum Beispiel Jensen oder die Schwarzbärte oder zum Beispiel Eugenie, er sagt, das ist doch überhaupt gar keine glaubwürdigen Charaktere. Und dann meint er noch, der grüne Geist, der Plot, der steht auf so wackeligen Füßen, der bricht doch beim kleinsten Wind auch nicht zusammen, der ganze Plot. Hat dann noch andere Varianten dann eben, um Black Mesa zu retten, ins Spiel gebracht, wie man denn den Plot noch verbessern könnte. Das sind eben die Varianten, aus denen ich mich dann bedient habe fürs letzte Drittel. Aber Random House, der Verlag, hat dann auch nicht mit sich reden lassen, weil die schon hinter seinem Rücken eben neue Autoren gesuchten gefunden hatten mit Nick West und Mary Carey. Und dann war dann die große Suche mit Nick West erstmal nach einer guten Idee für einen neuen Drei-Fragezeichen-Fall. Und Nick West hat dann irgendwann so vorgeschlagen, The Mystery of the Missing Outline, also dass man irgendwie überhaupt keine Ideen hätte. Er hatte dann auch sowas Ähnliches vorgeschlagen mit einem Zauberer, was sich ziemlich ähnlich anhört, gelesen habe, wie das Kabinett des Zauberers von André Marx. Und was jetzt überhaupt, aber der Verlag sagt, es ist zu Namen sprechen, Totenkopf dran. Und dann war Aden erstmal weg vom Fenster. Und dann ist das über, dann wurde er William Aden wieder ins Boot geholt. Als die anderen dann auch nicht so, weil Mary Carey war immer ziemlich schwach im Plotten. Das war also teilweise, würde ich mal so sagen, sind die Hälfte der Bücher auch vom Verlag geschrieben auch. Man merkt das ja, das habe ich ja auch geschrieben, die Welt der Fragezeichen bei der flammenden Spur, wo es dann erst darum ging, dann darum ging. Da sieht man ja zum Beispiel auch die Arbeit an so einer Outline, ja, weil es ging ja erst quasi um einen Kronschatz der Zaren und dann wurde das alles dann dann nochmal bearbeitet. Und dann kam eben William Aden wieder ins Boot. Aber über Black Mesa wurde dann das Mäntelchen des Schweigens gelegt. Er hat dann gar nicht mehr damit angefangen. Hat aber eben diesen Plot ausgeschlachtet. Also zum Beispiel Black Mesa ist Powdergeist. Ja, also in der späteren Variante zu Black Mesa schrieb er, ja, das ist jetzt keine Geisterstadt mehr. Das ist jetzt eine ehemalige Geisterstadt, die zu einer Touristenattraktion ausgebaut worden ist. Also da hat er eigentlich schon die Idee für Powdergeist gehabt und das will ich jetzt nicht spoilern, das steht ja bei mir im Nachwort auch drin und was im Black Mesa eigentlich von sich geht, ist dann eigentlich das Ergebnis von einem anderen Artenfall. Wobei ich das wirklich für beknackt halte. Also diese Idee, also ihr habt ja alle das gelesen, dass das quasi der Fall da im Black Mesa spielt, ist wirklich also unglaubwürdig. Das hätte ich glaube ich als Verlag auch abgelehnt. Aber er hat ja noch Varianten geliefert, die ich auch ganz spannend finde.
Gibt es denn da Varianten, wo du sagst, die habe ich jetzt nicht genommen, die man jetzt erzählen darf, oder?
Ja, nee, weil, also, das können wir gerne nochmal in einem Follow-up machen, oder das wird dann auch in meinem Drei-Fragezeichen-Sachbuch drin liegen, hat dann auch teilweise den Plot, also dieses letzte Drittel auch, also, er hat dann ganz viel, dann ganz wirr da gemacht. Er hat zum Beispiel gesagt, ja, also, die campen nicht alleine, sondern die sind quasi Betreuer in einem Feriencamp. Und dann gibt es dann auf einmal Geistererscheinungen, dann eine Explosion, dann in dieser Touristenattraktionsstadt, dann hast du dann eigentlich so ein, wo ich mir dachte, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Drei Fragezeichen als Betreuer in einem Feriencamp oder so, keine Ahnung, so für Kleinkinder dann. Und dann gibt es dann eine Explosion und dann gibt's dann quasi zwei Verbrechergruppen, die sich so einen Wettlauf dann da gemacht haben und irgendwas dran zu kommen. Das fand ich dann wirklich komisch. Das konnte ich mir auch gar nicht vorstellen. Weil ich auch den Plot, den ursprünglichen Plot von Black Mesa auch so gut fand. Und auch so eine wirklich taffe Frauenfigur. Also ich finde auch das Mädel, das sie da kennenlernen, auch wirklich einen coolen Charakter auch. Deswegen wollte ich dann gar nicht auch so viel reinbringen. Und wenn man dann auf einmal so ein Feriencamp gemacht hätte, am Anfang, dann hat man auf einmal sofort, keine Ahnung, 10 Charaktere. Ja, mit denen du dann rumhandeln musst. Und das finde ich dann immer schwierig, weil ich immer gut finde, man hat möglichst wenig Charaktere und wenn du dann daherkommst, natürlich noch ein paar andere Charaktere, du kannst sie immer eigentlich klar zuordnen. Das finde ich wichtig, wenn du nicht im Anfang quasi da mit 5, 6, 7 Leuten hantierst, die dann auch keiner auseinanderhalten kann.
Vielleicht können wir da mal ganz kurz auch jetzt inhaltlich einsteigen. Da würde ich gerne nochmal Jonas jetzt ins Boot holen. Weil Jonas, du bist ja bekannt dafür, eher die drei Fahrzeichenbücher wenig zu lesen, ne, wenn ihr eure Podcasts vorbereitet. Ne? Das heißt, du bist ja da noch relativ unbescholten. Ne? Bei Thomas und ich kann man das sagen, wir haben ja schon viel drei Fahrzeichenbücher gelesen. Man ist ja jetzt auch vertraut mit dem Stil von William Arden, ja. Ob Christian den jetzt so getroffen hat oder nicht, das kann gerne jeder für sich selber entscheiden. Aber als du jetzt das Buch gelesen hast, Jonas, also wie war das für dich? So irgendwie deine Eindrücke, würde ich jetzt persönlich gerne mal wissen. Als jemand, der nicht so oft in drei Fahrzeugbuch blättert.
Ja, also das stimmt. Also du könntest mir tatsächlich 5 verschiedene Bücher hinlegen, ohne einen Autor zu nennen. Und ich könnte dir nicht sagen, wer welches Buch geschrieben hat, weil ich da nicht so drin bin. Ich muss sagen, was das Gleiche, was Christian ja gerade gesagt hat, was ich in dem Buch auch ganz gut finde, du hast nicht so viele Charaktere. Also du kannst die alle ganz klar zuordnen. Also um nochmal auf diese Idee von anderen zu kommen, dieses Camp hätte ich, glaube ich, auch völlig, da hätte ich, glaube ich, gesagt, okay, ist nicht mein 3-Fragezeichen-Buch in irgendeiner Form. Aber für mich war der Anfang des Buchs, ich fand ihn richtig gut. Also ich habe wirklich abends angefangen zu lesen, hab mir gedacht, komm, liest du dich mal so ein bisschen ein, so die ersten Seiten, und hab dann gesagt, ja scheiße, du kannst jetzt gar nicht mehr erstmal aufhören, weil irgendwie wollte ich immer wissen, okay, wie geht's jetzt weiter, und wenn dann so die ersten Nebenfiguren kommen, hab ich gedacht, okay, jetzt willst du ja auch wissen, wie steckt der da so hinter, also ich habe, glaube ich, insgesamt 2 Tage an dem Buch gelesen, weil ich es nicht weglegen wollte, weil ich mir gedacht, okay, wenn du jetzt da mal 20 Seiten liest, dann liest du da mal weiter, dann fehlt mir so dieser Zusammenhang persönlich. Ich fand den Anfang richtig gut. Also der hat mir wirklich Spaß gemacht, den zu lesen. Zur Mitte hin, manchmal fand ich es für mich persönlich ein bisschen langatmig. Aber auch am Ende fand ich es wieder sehr gut. Und was wir vorhin schon hatten, die Beschreibung der Umgebung und so. Also ich konnte wirklich so vor meinem geistigen Auge diesen Weg mitgehen, den die dann auch gegangen sind. Und auch mit dem Wasserfall, was wir ja schon erwähnt hatten. Also mir hat's Spaß gemacht, dass als nicht klassischer 3-Fragezeichen-Leser, der nicht jedes Buch liest, dieses Buch dann zu lesen. Ich habe 2 der ersten Bücher gelesen und habe dann natürlich diesen Stil mit den Anmerkungen von Hitchcock und so habe ich natürlich auch wiedererkannt und find's auch schön. Also finde ich für mich dann auch schön, das so zu lesen. Ich glaube, das beantwortet deine Frage, Thomas, oder?
Ja, erstmal vielen Dank auch. Es ist, also wenn du diesen Wasserfall erwähnst, also der Wasserfall, der kommt in der Outline nicht vor. Und ist eigentlich schon, sag ich mal, eine größere Sache, die ich reingeschrieben habe, weil in der Outline einfach drinsteht, ja, die sind dann da und dann durch die Wildnis und dann sind sie da. Und das sind eigentlich nur 2 Sätze. Du kannst aber eigentlich sowas, was du sagst, das beschäftigt die eigentlich schon 1,5 Tage oder 2 Tage, sind die damit beschäftigt, kannst du erzählerisch ja nicht runterbringen in, und übrigens, dann haben sie da ein paar Abenteuer erlebt und ja, sind weg. Das heißt, du musst irgendwie damit umgehen. Ich fand es auch ganz schön, dass du mal eigentlich so eine gewisse Idylle hast. Also auch die Szene da in der Nacht mit den Sternen, wo dann Justus dann alleine ist. Hast du eigentlich so eine Verschnaufpause eigentlich auch mal. Aber siehst ja gerade, Thomas von die 2 meinte, am Anfang ist er schleppend reingekommen, du hast den Anfang gerade toll gefunden. Das ist, was ich gut finde, also an der Outline auch, ist, du hast eigentlich genaue Abschnitte. Also ich weiß genau, in welchem Moment eigentlich bei Thomas das Fahrt aufgenommen hat, weil es immer darum geht, du erlebst das, du hast dann einen Punkt und dann geht es dann darum, in den nächsten Punkt, wie funktioniert das eigentlich? Du willst eigentlich wissen, es ist wie so eine Karte, die du aufdeckst, wie kommt es eigentlich dann dazu? Weil am Anfang, in den ersten 3 Kapiteln, baust du ja erstmal auf, was überhaupt da passiert und worum es überhaupt geht. Also du entdeckst erstmal das Setting. Am Ende ist es immer auch schwierig, weil du musst so einen 3-Fragezeichen-Fall auch irgendwie sinnvoll zu Ende bringen, ohne dass dann irgendwie einer stirbt oder du hast ein Drama. Und du musst es auch irgendwie schaffen, dass nicht, keine Ahnung, eine Armee von Also zum Beispiel der Toteninsel, Band 100, musst du es ja irgendwie hinkriegen, zu erzählen, wie schaffen es eigentlich drei Kinder, die CIA in Schach zu halten. Ja, wie machst du das eigentlich logisch, ja? Die dir da mit Hubschraubern hinterhergeflogen kommen. Und dann darfst du halt eben auch nicht fragen nach dem Motto, wie hast du jetzt eigentlich diesen Flug da gebucht von Mikronesien nach Hause? Gibt's da eine Ausweiskontrolle und weiter? Sondern du musst einfach sagen, du musst irgendwie das, die Schwierigkeit hinbekommen, dass drei Kinder Erwachsene im Schach halten und das nicht so nach dem Motto, oh mein Gott, guck mal, da hinten ist ein 12-jähriger Junge, lass uns mal ausreißen. Ja, das sind ja schon, also man merkt ja auch diese, die, das sind ja auch schon brutale Typen auch, die auch sich in eine Ecke gedrängt und bereit sind, wirklich auch harte Verbrechen zu begehen. Und ja, das hat mich zum Beispiel auch viel Gehirnschmalz gekostet, wie ich das eigentlich mache und wie ich das eigentlich auflöse, halbwegs. Also nicht nur das Motiv, sondern wie ich die auch quasi in Schach bekommen alle einander. Ohne dass am Ende da Inspektor Cotter auftaucht. Ja, so als Deus Ex Machina.
Aber das ist zum Beispiel was mir am Ende vom Buch auch wieder ganz gut gefallen hat. Also ich konnte es nachvollziehen. Also es ist, wie du es gerade sagtest, ne? Wir haben dann jetzt nicht so diesen Punkt, ich sag mal, dieses klassische auf ihn Kollegen, ne, so da steht einer mit einer Waffe, sondern sie müssen sich was ausdenken. Wie schaffen wir es? Quasi, du sagst es ja selber, es sind Verbrecher, die zu allem bereit sind. Und wie schaffen wir es, denen zu entkommen? Und dass du es als Autor schaffst, das so rüberzubringen, dass es noch glaubwürdig ist. Also, ich meine, ich bin ja bekannt, ich mag ja Trash, also Toteninsel, ich find's geil. Aber trotzdem ist es ja, jeder hat ja so seinen persönlichen Stil. Und ich hab's, wo ich es gelesen habe, habe ich mir ich konnte es auch nachvollziehen. Ich konnte sagen, jo, es ist logisch. Es ist, wie ich jetzt wahrscheinlich mich als Kind oder Jugendlicher in dem Sinne auch verhalten hätte. So, und das ist das, was ich für ein Buch auch wichtig finde, ne, dass ich gucken muss, wie denkt die Leserschaft darüber und kann sie es nachvollziehen. Also, dass du deinen persönlichen Stil sagst, es muss nachvollziehbar sein. Hat mir am Ende zum Beispiel sehr gut gefallen.
Immer in dem Mikrokosmos. Ich finde auch zum Beispiel Toteninsel auch gut. Also das ist ja das Wichtige. Also das ganz Große, das nehme ich natürlich nicht ab. Genauso wie eigentlich in keinem Drei-Fragezeichen-Buch. Aber in dem Mikrokosmos und in den Bedingungen, in denen man ist, finde ich es auch glaubwürdig gelöst. Also glaubwürdiger gelöst als zum Beispiel das, finde ich auch, aber das ist auch eben, da hat mich dann William Arden auch relativ allein gelassen, weil dann heißt es am Ende nur, ja, und dann haben sie dieses Gimmick und dann machen sie das und dann haben sie die am Ende alle, ja, besiegt. Und dann denke ich mir nur, da machst du dir aber schön einfach, da merkst du einfach nach dem Motto, ja, dann denke ich mir später nochmal was aus, wie ich das mache. Das geht dann so holter die Polter. Wenn du dir das dann genau anguckst, wie soll das eigentlich genau funktionieren? Aber ich meine, dafür hatte ich ja auch genug Zeit und da war auch toll, auch das Lektorat dann auch bei Cosmos, die dann auch gesagt haben, wie kann denn das eigentlich sein und wie kannst du nochmal hier gucken, das finden wir jetzt nicht so glaubwürdig und so. Und das war auch wirklich gut, dass dann immer auch mal wieder, ich sag mal so, an Stellen, wo ich schon gemerkt habe, da bin ich mir jetzt auch nicht so 100% sicher, wenn da so eine Frage kommt nach dem Motto irgendwie unglaubwürdig oder würden die wirklich so handeln und so. Das hat dann doch ganz gut gepasst dann.
Wie ist denn da, wenn man guckt, von Cosmos sagt, pass mal auf, das finde ich mal unglaubwürdig. Wie gehst du denn damit um? Ich meine, ist ja erstmal komisch, ne? Ist so wie dieser tadelnde Lehrer, sag ich mal, der dann sagt, du, guck mal da mal richtig drauf. Ist doch dann für dich wahrscheinlich auch erstmal komisch, oder?
Also grundsätzlich ist es ja nie gut, toll, wenn einer zu dir sagt, das finde ich nicht gut, ja, weil man eigentlich immer wissen will natürlich, also es ist ja im Menschen drin. Man muss aber auch eine Sache sehen, es gibt kein größeres Kompliment als fundierte Kritik. Ja, weil das heißt, jemand hat sich mit einer Sache auseinandergesetzt und ist sogar bereit, dir das so zu sagen, obwohl man ja weiß, dass ein anderer jetzt nicht das erstmal erfreut nach dem Motto, das fand ich nicht so gut. Ist jetzt auch schon nicht mein erstes Buch. Also ich habe bei früheren Büchern dann auf einmal gemerkt, dass ich mich über Kritik dann am meisten geärgert habe, wenn sie am allerberechtigsten war. Und wenn man sich in der Sache verrannt hat. Wenn du dann noch weißt, oh, Diese 15 Seiten habe ich in der Ferienwohnung an einem tollen See in Mecklenburg geschrieben, 2 Tage. Und die waren das Ergebnis von meiner Schreibklausur. Und einer sagt, pass mal auf, das passt doch hier gar nicht hin und so. Dann ärgert man sich schon. Aber muss einfach sehen, dass er keiner Kritik äußert, gerade quasi, wenn es um ein Ergebnis, also wenn wirklich in einem Prozess ist, im Lektorat. Keiner sagt dir, macht dir Verbesserungsvorschläge, einfach nur um einen zu ärgern. Das heißt, das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Und da muss man das sacken lassen. Also es bringt gar nichts. Ich hatte das auch schon in früheren Lektoraten, dass Leute einem das dann versucht haben, ad hoc am Telefon zu erklären. Das finde ich bringt gar nichts, weil dann hast du so eine Konfrontation dann. Ich finde immer gut, wenn sowas dann kommt als Anmerkung und du kannst es erstmal sacken lassen, überlegen und dann schläfst du mal drüber und dann ist es auch das Allermeiste einfach total berechtigt. Ja, wenn einer zum Beispiel sagt, pass mal auf, die Szene kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen, wie du die beschrieben hast, dann ist es ja erstmal ein Fakt, ja. Und es ist ja auch so, dass ich als Autor ja weiß, was passiert, aber ich will es ja transportieren für andere. Und deswegen ist es schon mal so eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und das hat mir auch immer wieder geholfen. Und wenn auf einmal dann jemand sagt, ja, du hast am Anfang das so beschrieben und dann kommt das später nochmal wieder und hat man aber das Gefühl, es ist eigentlich ein ganz anderes, das Gebäude sieht ein bisschen anders aus, also wie im Fall der Kirche zum Beispiel. Und dann, wenn man das dann vergleicht, und der andere hat einfach recht. Und das ist wirklich auch was wirklich gut ist. Also ich würde nie ein Buch schreiben beim Verlag, der mir sagt, er hat kein Lektorat, weil jemand, der sich damit auseinandersetzt, ist wirklich auch schon Gold wert. Es gibt natürlich immer mal so Situationen, wo du einfach sagst, nee, da bin ich komplett anderer Meinung. Also da hatte ich auch so Szenen drin. Es gibt so Dinge, die finde ich auch nicht toll, aber ich habe auf einmal gemerkt, beim Schreiben ergeben die sich eigentlich ganz gut und sind so handlungstreibend. Also zum Beispiel, dass die so ein bisschen frotzeln miteinander. Hat mir eigentlich nie gefallen, wenn die sich zueinander ein bisschen anpicken. Aber habe gemerkt, dass es eigentlich der Handlung immer, also Streit führt eigentlich immer eine Handlung voran. Und gerade so Justus in der Natur und so hat immer schon noch mal so ein paar Spitzen gegenüber Justus' Gewicht und seinem körperlichen Zustand. Also er hat mir Kosmos an 2, 3 Stellen wirklich köstliche Szenen eigentlich rausgenommen. Okay, keiner der Leser wird merken, nach dem Motto, hey, hier hätte aber gut so eine Szene gepasst, wo man auf Justus Gewicht rumreiten hätte können oder sowas, ja. Aber ist auch okay da. Also man muss dann teilweise eh kürzen und so, aber es gab jetzt so keine Sache, wo jetzt immer gesagt hat, pass mal auf, wie die Handlung, die Auflösung ist total bescheuert, so und so. Hätte ich mich aber auch mit auseinandergesetzt. Ja, also das Schlimmste war eigentlich von William Arden selbst, der irgendwie auf Seite 4 der Outline geschrieben hat, ach übrigens, wir brauchen Pferde, weil ohne Pferde gibt der ganze Plot keinen Sinn. Und wenn du sagst, du musst Pferde mit dir rumschleppen die ganze Zeit, das war eigentlich die Voraussetzung. Die haben Pferde und die können ja auch reiten, also im Grüngeist reiten sie zum Beispiel. Und auch beim Teufelsberg haben sie mit Pferden zu tun. Das heißt, sie können reiten, aber wenn du Pferde in der Wildnis dabei hast, musst du natürlich immer auch um Pferde kümmern. Ja, das war so die Voraussetzung. Aber auf der anderen Seite haben die Pferde dann auch wieder mir, und das stand nicht in der Outline drin, dann am Ende im letzten Drittel eigentlich auch den Hebel gegeben für eine glaubwürdige Handlung. Ja, dass man sagen kann, den wird zwar nicht geglaubt, aber die Pferde sind so, ja, will ich jetzt auch nicht spoilern, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Ja. Und ja, das ist sehr schwer, nicht zu spoilern, ne? Deswegen, wir wollen ja natürlich auch, dass die Leute sich selber einen Eindruck machen. Aber Christian, wir sind ja nicht nur hier, um dir ein bisschen Zucker in den Hintern zu blasen, ne? Und dein Buch erscheint jetzt zu einem Zeitpunkt, wo ein Autor, André Marx, einfach jetzt mal nach 30 Jahren weg ist und selber in einem Interview gesagt hat, die Serie ist auserzählt. Ja? Mhm. Und ich kann dir schon sagen, weil wir gerade das Thema Kritik, ja, die Altfans, die kritischen Altfans, die Forenmitglieder, die stehen schon in den Startlöchern, ne? Und wetzen schon die Säbel und fragen sich, jetzt kommt hier der Rodenwald, der hier sein Welt der Fragezeichen geschrieben hat. Was befähigt ihn dazu, eine Outline von William Arden aufzunehmen und uns ein Fragezeichenbuch zu garnieren, wo jetzt gerade die Diskussion ist, ja, ist die Serie eigentlich auserzählt oder nicht? Ja. Deswegen, genau, stärk dich schon mal.
Ja. War das jetzt eine Frage oder ich wollte es eigentlich ja das Buch nennen Requiem auf die drei Fragezeichen, ihr letzter Fall. Also ich sehe das anders als André Marx, ehrlich gesagt. Also ich kann das verstehen, wenn man als Autor einfach sagt, man hat keine Lust mehr. Also dieses Gefühl habe ich regelmäßig, weil es immer auch, man muss sich ja immer wieder irgendwie zu irgendwas motivieren und es kostet auch irgendwo Kraft und auch Anstrengung und es bereitet auch große Freude. Auch nicht nur, wenn es fertig ist, sondern auch beim Schreiben. Ich habe ja den Vorteil, dass ich davon gar nicht leben muss. Ich bin jetzt nicht hauptberuflich Schriftsteller. Ich sehe es aber anders. Ich finde eher, das sage ich jetzt als Außenstehender, ich finde, es muss sich immer was Neues kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Edgar Wallace schaue, da will ich einen verkleideten Täter, Nebel, Mädcheninternat, eine Erbschaft und keine Ahnung, irgendwelche verrückten Zusammenhänge. Und auch von dieser Art Plot gibt es so viele tolle Varianten, dass ich einfach sagen kann, das reicht mir einfach. Also ich muss jetzt nicht nach dem Motto, guck mal hier Edgar Wallace und das hat sich jetzt so weiterentwickelt. Das sehe ich auch bei den drei Fragezeichen so. Ich sehe das, immer wenn ich das höre, nach dem Motto, guck mal, hier haben wir was, was noch unverbraucht ist, zog ich immer so ein bisschen zusammen, weil ich finde, im Mittelpunkt sollte immer erstmal eine spannende Geschichte sein. Und dann kannst du dir eigentlich aussuchen, ein spannendes, tolles Setting. Und dann kannst du dir eigentlich aussuchen, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Also du hättest jetzt im Endeffekt, klar ist jetzt bei mir auch eine neue Variante, aber grundsätzlich sehe ich die Geschichte nicht auserzählt. Die alles entscheidende Frage ist für mich ja immer, zerstört dir das Neue, was es gibt, den Blick aufs Alte? Und da sage ich einfach klassisches Nein. Das ist auch zum Beispiel bei jedem, wenn man mal zum Beispiel Rockmusik, erkennt man das ganz oft, wo ist eigentlich eine Entwicklung von der Band abgeschlossen und ab wann fängt man an, sich selbst zu referenzieren. Wenn ich das so mal bei den Bands gucke, die ich höre, keine Ahnung, Rammstein, dann hat das eigentlich 2004 aufgehört mit Reise, Reise und danach fängt es dann an, eigentlich sich in verschiedenen Varianten sich zu covern. Oder bei Metallica, da hat es eigentlich mit Death Magnetic 2008 eigentlich diese Entwicklung eingesetzt, dass man eigentlich sich auf sich selbst bezieht. Und das erkennt man immer daran, auch jetzt bei so einer Serie, wenn man sagt, guck mal, das Lied oder der Fall, der ist genauso wie das, was früher mal war. Und die einzigen, die das konsequent vermieden haben, waren die Beatles, die gesagt haben, wenn sich irgendwas anhört wie von früher, dann löschen wir das sofort. Und als hier nichts Neues oder Besseres oder Yoko Ono aufgeschlagen ist, haben sie sich aufgelöst. Ich finde, das ist ja überhaupt nicht nötig. Also ich finde, man muss immer das Beste geben, man muss immer auch eine Achtung vor dem Publikum haben, also dass man sich nicht lustig macht über Leute, dass man wirklich sagt, man versucht, das Beste rauszuholen. Ich habe das auch erstmal so geschrieben, dass ich sagen kann, ich kann das von mir rechtfertigen mit den Leuten, die ich so zu tun habe. Ist jetzt keine Auftragsarbeit. Es wird nie wieder so sein, wie es mal war, weil man immer es irgendwie, ist ja auch erforscht, man findet es immer dann am besten, wenn man es kennengelernt hat. Ja, haben wir auch im Vorgespräch drüber geredet, man findet eigentlich immer eine Band mit dem Album oder in der Regel mit dem Album am besten, mit dem man die Band kennengelernt hat. Und so ist es auch bei mir mit drei Fragezeichen. Ich kenne auch ganz viele Leute, die mir irgendwie erzählen, dass sie die Folgen XY noch am besten finden, wo ich einfach nur im Kopf schüttel. Es soll jetzt keiner denken, dass das Buch Black Mesa jetzt nach dem Motto ist, das beste Drei-Fragezeichen-Buch, was jemals rausgekommen ist. Wenn das jemand so sieht, freue ich mich. Aber es geht ja darum, um das Gefühl, was so ein Buch in einen auswirkt. Wenn ich jetzt vorstelle, ich als kleiner Junge und fahre heimlich mit meinem Fahrrad in eine andere Stadt und kaufe mir die Kassette der Phantomsee, ich glaube nicht, dass dieses Gefühl von irgendjemandem auf dieser Welt nochmal wiedergeholt wird. Oder ich war auf dem Bolzplatz, meine Mutter nahm sich meine frisch gekaufte Rammstein-CD in die Hand und blätterte den Texten rum, setzte sich in ihr Auto, fuhr ins CD-Geschäft und tauschte das um mit der Frage, wie könnt ihr meinem Kind das verkaufen? Ja. das wird nie wieder da sein, das Gefühl. Und deswegen finde ich es schade, dass André Marx aufhört, weil es auch mein absoluter Lieblingsautor war. Aber wenn er sagt, ihm fällt erstmal nichts mehr ein, ich bin mir relativ sicher, dass in dem Moment, in dem er sagt, mir fällt nichts mehr ein, ihm ganz viel einfällt wieder. Aber mal was komplett anderes zu machen, finde ich eine total reizvolle Sache. Das kann ich total nachvollziehen. Wenn man sagt, man ist immer am Laptop und man ist immer alleine und man will irgendwie, keine Ahnung, mal Gärtner sein, finde ich das super. Aber ich finde, die Serie ist eigentlich dann auserzählt, wenn sie irrelevant ist. Und dann leben wir immer noch in einem freien Land, also es wird jetzt keiner gezwungen, 3 Fragezeichen zu hören. Ist ja nicht so, keine Ahnung, wie ich habe letztes Mal so einen Vortrag über die Mosaikheftchen da gehört in der DDR, wo die gar nicht wollten, dass es so erfolgreich ist, aber sich mit dem Mosaikheftchen dann alle anderen Parteisachen querfinanziert hatten und man dann aber gucken musste, welche Papierquoten man hat. Also ich kann ja nichts dafür, dass Leute, was vielleicht mit Fällen zufrieden sind oder die hören, die vielleicht objektiv gesehen sogar schwächer sind als andere. Da, was soll ich dagegen machen? Ich habe letztens, als ich das Buch fertig hatte, also als ich das Buch mit Frau Körting erstmal im Lektorat war, da habe ich mir abends 3 mega schlechte Filme von der Edgar-Wallace-Reihe von 1998 von RTL angeguckt. Da dachte ich mir, boah, ist das schlecht. Ja, aber es hat jetzt überhaupt nicht meine Lust auf so einen Klassiker von Edgar Wallace kaputt gemacht. Und ich würde mir nicht den ganzen Tag die 98er RTL-Filme anschauen. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, Thomas. Es ist, da hat Christopher Tauber mal, auch Kollege vom 3 Fragezeichen-Team, mal gesagt, irgendwann muss man was veröffentlichen und da muss man eben damit umgehen, dass das der Punkt ist, wo Leute das dann bewerten. Und wenn Leute das schlecht finden, ist es das gute Recht. Und wenn Leute mir das nicht zutrauen, ist es auch deren gutes Recht. Ich kann nur sagen, es ist ja organisch gekommen. Ich habe mich nie, war mein Ziel, 3 Fragezeichen-Autor zu werden, um mich da mit irgendwelchen Plots zu bewerben, weil ich dafür gar nicht die Zeit habe, erstmal ein Buch zu schreiben, was dann nicht abgenommen wird und was dann irgendwie Fanfiction ist. Ich finde es toll, wenn das Leute machen, aber letztens auch einen kennengelernt, den Kilian Scharow. Aber habe ich gar keine Zeit für. Aber so wie das gekommen ist, dass ich es im Archiv gefunden habe und das dann auch noch von meinem Lieblingsautor ist und ich das dann ausformuliert habe, finde ich, ist es eigentlich organisch passiert. Deswegen hat es schon eine gewisse Berechtigung, dass ich das gemacht habe. Und daraus auch die nächste Frage, kommen jetzt irgendwelche anderen Bücher von mir von 3 Fragezeichen? Ich sage, nein, weil es überhaupt jetzt nicht mein Ziel war. Und vielleicht ist es auch einfach die Stärke dieses Buches, dass ich sage, es ist jetzt nicht so, dass ich mich auf irgendwas vorbereite oder sowas, sondern es ist einfach so passiert. Und ich kann damit in den Spiegel schauen, kann sagen, das ist wirklich gut. Ich kann jetzt nicht sagen, William Arden würde sich freuen oder sowas, das weiß ich ja nicht. Ich habe letztens irgendwie André Minninger getroffen, der sagte, ja, hoffentlich ist es nicht so wie damals hier bei Ende Pleiten, wo sie gesagt haben, hier, da sind noch unveröffentlichte Ideen, aber eigentlich waren das Sachen, die Übersetzerin selbst geschrieben hatte. Ich habe hier keine Schreibmaschine stehen, wo ich jetzt William Arden Outlines produziere, wenn ich jetzt hier das Gespräch blende. Ja. Ja, also von daher muss man mit Kritik immer leben. Das Allerschlimmste ist, wenn du jemandem was zu lesen gibst, keine Ahnung, so ein Buch, 160 Seiten, und du sagst, wie fandst du das? Der andere sagt, gut. Ja, weil da kannst du überhaupt nichts mit anfangen. Deswegen ist, sage ich mal, eine Kritik immer gut, wenn einer meint, einen anderen zu zerstören, dann sagt das meistens eigentlich auch mit den anderen aus.
Ja, also du hast schon natürlich recht, es war keine richtige Frage von mir, sondern es war eigentlich eher so gemeint, stell dich darauf ein, dass natürlich jetzt auch die bösen Stimmen kommen werden und alles, weißt du, aber das hast du jetzt alles so eloquent und gut erklärt und wir kennen uns ja auch ein bisschen, dass ich eigentlich weiß, wie du darüber denkst. Und auf der anderen Seite natürlich wird es diese kritischen Stimmen geben. Und ich habe einfach nur rausgehört, du hast ja da eigentlich auch so einen kleinen Traum erfüllt, mal selber einen eigenen 3-Fragezeichen-Roman zu schreiben. Und allein das, also da wäre ich ja auch super stolz drauf. Ne, wenn ich jetzt ein 3-Fragezeichen-Buch aus dem Regal ziehe und da steht mein Name drin und ich höre die Serie seit über 30 Jahren. Also das ist eigentlich schon, kann ich jetzt so für mich sprechen, ein geiles Gefühl.
Also ich ganz ehrlich, das war jetzt auch gar nicht mein Traum. Weil ich finde, man kann sich sein, wenn du Träume hast, kann man versuchen, an Träume, also wenn man einen Traum hat, sollte man wirklich auf einen Traum aktiv hinarbeiten, dass man sagt, das ist mein Ziel und dann kann man das machen. Dann soll man nicht sagen, ich habe keine Zeit oder ich kann das nicht, ich kann das nicht. Dann musst du sagen, man soll das machen. Also mein Traum wäre zum Beispiel, Werder Bremen zum deutschen Meister zu schießen. Ja, aber das wäre wirklich mein Traum. Ja, und an diesem Traum arbeite ich mit meinem 6-jährigen Sohn. Ja, wir sagen es immer spaßeshalber, du wirst von Werder Bremen zur deutschen Meisterschaft schießen. Also das wäre wirklich ein Traum von mir. Aber den kann ich ja auch nicht verwirklichen. Also ich jedenfalls auf definitiv nicht. drei Fragezeichen Buch zu schreiben, das finde ich einfach das Tolle. Es hört jetzt vielleicht so blumig an, aber das ist einfach super spannende Sachen haben sich einfach dadurch ergeben, dass ich einfach am Anfang diese Idee hatte mit die Welt der drei Fragezeichen, dass man Leute wie euch kennengelernt hat, dass man mal am Bierbrunnen sitzt, dass man jetzt hier dieses Gespräch hat und dann hat man irgendwann sogar noch ein eigenes drei Fragezeichen Buch hat sich daraus ergeben. Also das finde ich toll. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es mein Traum war, weil wenn es wirklich ein Traum gewesen wäre, dann hätte ich einfach versucht, diesen Traum in die Tat umzusetzen. Es war wirklich nicht so, dass ich jetzt versucht habe, über alle möglichen Wege und Kanäle drei Fragezeichen Autor zu werden. Es ist allerdings, als jetzt vor ein paar Tagen die Kiste mit den Büchern kam, hatte ich das erste Mal wirklich so einen Gänsehautmoment, weil sonst bin ich ein total nüchterner Mensch und ich kenne ja mein eigenes Buch und ich habe meine eigenen Bücher auch nie wieder gelesen in dem Sinne. Aber da habe ich mir wirklich auch dieses Buch in die Hand genommen und dachte mir, boah, es fühlt sich schon toll an. Und ich habe es jetzt auch immer, ich lese es auch selbst jetzt gerade nochmal. Und das war, das hat mir schon ein tolles Gefühl gegeben, dass das jetzt so ist. Aber ich bin jetzt auch nicht naiv und weiß, dass schon irgendwelche Leute, und das sagt ja Justus auch immer, wenn man, dass die schlimmsten Sachen können passieren, wenn man sich nicht damit rechnet, ja. Aber ich meine, es gibt ja so den einen oder anderen Diss-Podcast hier generell so, ne, Thomas? Und
ich weiß nicht, was du meinst.
Nee, ich auch nicht. Also. Und ich höre ja sowas nicht. Und deswegen, ja, gerne. Ich war mal in Russland und hatte ein In-Extremo-T-Shirt an, da sagte jemand auf Russisch zu mir und sagte, oh cool, In-Extremo. Nee, oh, In-Extremo. Ich kenne In-Extremo. Ich mag In-Extremo nicht. Das werde ich nie vergessen, ja. Also diesen Dreiklang, dass es einer mal so einem ins Gesicht gesagt hat, dass er was scheiße findet. Deswegen, alles gut. Also ich finde, mir hat zum Beispiel mal super, super, super leid getan, bei die Welt der drei Fragezeichen, Welt der Hörspiele, wenn das ein Kind geschenkt bekommen hat und einfach damit nichts anfangen konnte, weil das ein Sachbuch ist. Oder auch bei meinen Lesungen, als ich auf einmal meine allererste Lesung hatte und auf einmal, oh Gott, da sitzen ja 20 Kinder vor mir. Ja, wie gehe ich denn jetzt damit um? Da habe ich mir die ganzen Sachen mit dem Quiz ausgedacht, mit zentrale Zeichnen und so. Das tut mir wirklich leid, wenn da jemand enttäuscht ist. Aber wenn jemand so agromäßig dahin geht, ja, und sagt, boah, guck mir der letzte Dreck hier, oh Mann, ist ja hier der Totengräber der drei Fragezeichen. Aber ich will natürlich auch, dass die Leute positive Emotionen haben, wenn die meine Bücher lesen. Mhm. Weil wenn du ein Buch liest, ist ja was extrem Intimes, ja. Weil du sitzt dann da mehrere Stunden, es ist so nach dem Motto, hier, guck mal, ich habe ein Lied gemacht, dauert 2 Stunden, sagst, ja, finde ich scheiße. Ja? Wenn du ein Buch schlecht finden willst, hast du ja aber keine Ahnung, wie lange liest man da? 4-5 Stunden? Das ist schon was, wenn es einem da nicht gefällt, vielleicht sogar noch einen schlechten Tag hatte.
Ja, also ich kann auch gleich sagen, es gibt auch so ein paar Sachen im Buch, die ich jetzt nicht so super fand, aber ich glaube, das ist ganz normal. Ne? Du hast ja schon gesagt, vielleicht reden wir dann irgendwann nochmal, wenn das Buch dann regulär erhältlich ist, nochmal in Ruhe drüber. Weil ich will auch, wie gesagt, jetzt nicht zu viel spoilern. Ne? Sagen wir mal pro, es gibt wieder diese Alfred Hitchcock-Fingerzeige. Contra war mir ein bisschen zu viel. Ja, mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, aber es war so ein bisschen zu sehr eingestreut. Weißt du, die waren früher so ein bisschen wohl dosiert und ich finde es toll, dass die drin sind, aber da würde ich jetzt einfach nur sagen, weniger ist mehr. Ansonsten, wie gesagt, ich fand auch den Anfang sehr gut, so wie Jonas, ne? Nee, wer war das? Thomas? Nee,
okay, Thomas war, glaube ich. Ja, Jonas.
Genau. Ich fand den Anfang auch gut, weil ich bin auch eher so ein Typ, der dann, wenn man noch nichts weiß, ja, wenn alles so ein bisschen ungewiss ist, klar, man möchte wissen, was ist, aber wenn so alles noch so im Unklaren ist, da finde ich es immer am besten und je mehr sich von der Story ergibt, läuft man umso Gefahr, enttäuscht zu werden, weil man sich natürlich im Kopf alles das ganz, ganz anders ausmalt und so, ja. Aber ich fand den Anfang, wenn die dann nach Black Mesa das erste Mal kommen, das fand ich sehr, sehr stark. Und da sind auch noch so ein paar Easter Eggs, möchte ich es mal nennen, ne, die du noch so eingestreut hast, ja. Und deswegen so diesen Prolog, den fand ich sehr gut, kann ich dazu sagen.
Ist aber ein bisschen andersrum. Ich habe am Anfang, dachte ich mir, wo möchte ich da hin? Wo will ich hier einsortieren? Und dann die Phase, wo ich dann miträtseln kann, mitraten kann, wo ich quasi mit den drei mitlaufe, da bin ich ja am besten drin. Das war mich quasi umgekehrt. Aber ist das Schöne, wenn dann jeder sagt, pass mal auf, da fand ich besonders gut, am spannendsten, da bin ich quasi eingestiegen. Ist eigentlich das Schöne. Und genau das sollte ja auch sein bei so einem Buch. Ne? Du hast ja dann verschiedene Sachen. Es passiert ja auch richtig viel in dem Buch, muss ich ja auch sagen. Du hast ja dann am Ende von jedem Kapitel, denkst du jedes Mal, wie geht's weiter? Ne, so Seifenoper-mäßig, sag ich mal. Also du sagen möchtest, das möchte ich aber quasi das nächste Kapitel lesen.
Also das war mir auch wichtig. Du hast ja eben, ich glaube, Jonas angesprochen, dass es quasi auch mal zwischendrin mal ein paar Längen gab, wo ich mal sage, man muss mal verschnaufen, aber es passiert im Buch ziemlich viel. Also es geht so bam, 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 bam. Und das finde ich auch immer gut, wenn einfach viele Dinge passieren, wenn nicht nur, ich mag das nicht, wenn so viel gelabert wird, ja. Und ich finde immer, wenn, es muss immer dann handlungstreibend sein. Das heißt, irgendwo sitzen und dann erzählen und dann nochmal kommen, noch was erzählt bekommen. Deswegen finde ich, sollte es immer auch irgendwie vorwärts gehen. Und ja, zu Hitchcock, man muss immer schauen, ich wollte nicht, also wenn du dir die alten Hitchcock-Kommentare anschaust, verraten die eigentlich schon sehr, sehr viel in den Büchern. Das ist gar nicht so, ich wollte unbedingt Hitchcock haben, aber als ich den Hitchcock dann hatte und mir dann sinnvolle Sachen ausdenken musste mit ihm, oh, gerade so gegen Ende, dass du den nicht alles so verrätst, ja, ich hatte auch ein paar schon draußen. Heute Morgen beim Lesen ist mir aufgefallen, dass ich in einem Kapitel sogar zweimal Hitchcock drin hatte. Stimmt, hätte man einen weglassen können, aber ich meine, so Peter Passetti im Ohr zu haben, ist auch schon was ziemlich Cooles. Und ich hatte lustigerweise eine andere Rückmeldung von jemandem bekommen, der sagte auch genau richtig mit Hitchcock. Also der sich genau darauf bezogen hatte und ich finde, was ich bei Hitchcock cool finde, ist, dass am Ende man bei Hitchcock im Büro noch ein paar Fragen klären kann. Das hat mir gut gefallen, weil dann kann quasi, Hitchcock hat den ganzen Fall quasi gelesen in der Fallakte vom Bob und kann dann nochmal seinen Senf dazu abgeben und die sind dann bei ihm dann im Büro nochmal zusammen. Das fand ich, das hat mir Spaß gemacht, das zu machen.
Ja, vor allem die Hitchcock-Szenen, die im Buch sind, die runden das Ganze ja auch nochmal ab. Und die ruhen mich dann wieder so ein bisschen zurück in dieses Hier und Jetzt, ins Heute. Ich meine, fand ich auch sehr schön.
Ja, und jetzt auch so ein bisschen handelnde Personen auch mit dabei, dass er hier auch dann die Pferde vermittelt hat und so weiter.
Ich muss sagen, Hitchcock hat mir auch gut gefallen. Das ist auch der Grund, wie du sagtest vorhin, das Band, das Album, was man von der Band zuerst hört, das findet man so am besten. Und ich habe ja so die ersten Bücher, die ich jetzt auch nochmal so gelesen habe, waren halt Bücher mit Hitchcock-Anmerkungen. Und deswegen gefällt mir das eigentlich auch so ganz gut. Ich hatte auch so ein bisschen die Sorge, wie Thomas Freitag, wo das Buch so stark angefangen hat, dass ich gesagt habe, ah scheiße, hoffentlich bist du am Ende nicht enttäuscht, weil dir der Anfang so stark gefallen hat. Diese Verschnaufpause, die du ansprichst, das sind so die Punkte, die ich so ein bisschen so langatmig fand. Das war aber bei mir, glaube ich, so der Punkt, es hat so richtig spannend und schnell so angefangen und dann habe ich gedacht, ah, okay, und jetzt fällt für mich persönlich dieser Bogen so ein bisschen ab. Und es hat aber trotzdem nicht mir einen Abbruch daran getan, das Buch schnell, wie ich schon sagte, schnell weiterzulesen, weil ich immer wissen wollte, wenn ein neuer Charakter aufgetaucht ist, habe ich mir dann immer die Frage gestellt, ist der jetzt gut oder ist der jetzt böse?
Ne, also aber auch diese Verschnaufpause, also ich finde die, wenn ich mir jetzt anschaue, was mich als Kind so gereizt hätte, gerade das ist ja so ein bisschen Robinson Crusoe-mäßig, das finde ich eigentlich auch schön. Also es ist jetzt nicht so, aber man muss auch mal ein bisschen Tempo rausnehmen, weil sonst bretterst du dann da durch. Aber wie gesagt, man muss es immer, wenn du in der Situation bist, eine konkrete Lösung als Schriftsteller zu finden, ist es gar nicht so einfach. Also du musst dir immer überlegen, was gibt jetzt eigentlich Sinn? Ja, ich hatte mir an der Stelle zum Beispiel auch überlegt, man könnte ja zum Beispiel so eine ganz krasse Wildtierattacke da machen. Ja, aber das wollte ich dann überhaupt nicht, weil ich mir dachte, das ist eigentlich schon Peter ganz gut vorbereitet, dass es nicht passieren kann. Auch da hatte ich mir auch dann wirklich da auch informiert, wie man so da überleben kann und so. Da war mir wirklich dieses bisschen Drosseln und diesen Blick in den Himmel dann von Justus in dieser Situation dann da, also ich fand das schön auch. Aber das ist auch für mich immer wichtig, dass ich im Endeffekt immer eine Entscheidung treffe, die mir dieses Gefühl gibt, dass ich es für mich schreiben könnte. und dass es mir dann eben auch gefällt.
So, wir haben jetzt hier noch einen besonderen Gast, der eigentlich heute auch teilnehmen wollte, aber ein bisschen später gekommen ist. Ich begrüße nochmal Benjamin, der auch das Buch gelesen hat.
Ja, schönen guten Tag alle. Wie viel seid ihr denn? 3? Ja. Tut mir leid, ich hatte einen Krankenhausbesuch, beziehungsweise meine Freundin und von der die Cousine. Und deswegen konnte ich jetzt erst hier sein. Ich will auch gar nicht so viel stören. Ich wollte nur nochmal Danke sagen, dass ich auch schon das Buch lesen durfte. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen im Nebenzimmer zugehört, was ihr da erzählt habt. Stimme ich ganz viel mit zu. Mir hat so ein bisschen allerdings Wildtier-Action gefehlt, ja. Nein, das stimmt gar nicht. Das mit den Fingerzeig und so, finde ich toll, dass es wieder drin ist. War auch ein bisschen zu viel, was Thomas gerade gesagt hat, von meinem Gefühl her. Ich fand schön, dass es wieder eine Abenteuergeschichte ist. So klassisch. Weil wir haben ja erst den unsichtbaren Gegner besprochen und sonst sehr viele neue Folgen. Und das reiht sich, finde ich, schon so eher in den alten Folgen ein. Das finde ich sehr gut. Und und ich hoffe ganz stark, dass wir noch die Buchbesprechung zusammen machen, also die richtige, wenn es veröffentlicht wird.
Das können wir ja machen, weil wir haben es gelesen.
Wir haben es gelesen,
natürlich. Ja, unser dritter Mann Olli nicht. Ne? Der ist da. Siehst du, Jonas, heute bist du mal besser als Olli, weil du hast das Buch gelesen.
Ja, das finde ich gut.
Ja, willkommen im Club.
Und ansonsten würde ich jetzt gar nicht so weit mehr stören. Ihr seid ja voll dabei und will das jetzt auch nicht unterbrechen. Deswegen, ich wollte nur Danke sagen, dass ich es auch lesen durfte und freue mich wirklich ganz doll, Christian, wenn wir das Buch besprechen.
Ja, dann können wir das ja vielleicht vor Ort machen, weil du hast ja auch einen ganz starken Spandau-Bezug. Ich hatte am Anfang gesagt, dass diese Goldgräberstadt die Old Town in Spandau ist, die an der Paulsteinstraße.
Ja.
Und vielleicht kriegen wir da auch mal irgendwie was hin, da vor Ort.
Hoffentlich. Mich wird's freuen.
Okay.
Gibt's denn, Christian, noch eine Frage, auch schon Pläne wegen der Hörspielumsetzung, oder?
Also ich habe ganz starke Pläne für eine Hörspielumsetzung, dass andere die auch haben. Es liegt nicht in meiner Hand in dem Sinn. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es umgesetzt wird, irgendeine Art und Weise als Special, weil es einfach gut passt, finde ich. Also gerade diese beiden Nostalgie-Editionen-Fälle. Man hat ja gerade bei den Hörspielleuten auch viele, die das möchten. Ich habe aber da nicht so viel Einfluss drauf, weil entweder wollen die es sowieso machen, dann brauchen sie meine Zustimmung nicht. Wenn sie es nicht machen wollen, brauchen sie mein Flehen und Betteln auch nicht. Deswegen hat man das nicht in der Hand. Wenn man jetzt sagt, das Buch läuft sehr gut und viele Leute fragen Sony danach, wird das bestimmt auch was bringen. Ich persönlich hoffe das schon, dass es passiert. Habe auch ganz viel 3 Fragezeichen Hörspielmusik dabei so gehört. Viel, interessanterweise so viel Konrad und Morgenstern auch, wo ich sage, das ist schon eigentlich so Musik aus den, ja, so aus den 50er-Folgen so. Und mal schauen, also ich weiß es nicht. Ist sowieso, das dauert ja noch alles noch her. Also ich weiß, ich hätte mitbekommen, wenn Frau Körting das schon aufnehmen würde, weil ich immer so ein bisschen durch die Arbeit an der gemeinsamen Buche mitbekomme, was da gerade aufgenommen wird und so. Aber eben kein Black Mesa und kein Schreiender Zug. Aber ich denke mal, irgendwann wird das dazu kommen. Aber selbst wenn ich wüsste, dürfte ich es auch nicht sagen. Was soll ich sagen? Ja. Ja. Ich bin nicht der Pressesprecher von Sony und von daher, also es wird, ist ja nicht in der Hauptreihe, sondern in der Nostalgie-Edition und deswegen muss es dann Special sein und ich finde, zum Beispiel im Planetarium würde sich das wirklich ganz toll ergeben. Also wenn man einzelne Szenen hat und so weiter, die Soundkulisse wäre schon wirklich toll. Auch weil man ja viel draußen ist und dann wird ja auch der Sternenhimmel und so beschrieben, finde ich, würde perfekt passen. Mhm. Und ich denke mal, das könnten auch einige ähnlich sehen.
Hättest du denn SprecherInnen-Wünsche? Also ich habe mir bei Gale vorgestellt, entweder Kerstin Dreger oder vielleicht sogar Katrin Fröhlich. Ich finde, die würde eine gute, weil die so ein bisschen Richtung Ellie Jamison geht, so ein bisschen, ja, könnte ich mir die gut vorstellen.
Also, Die nicht, die beiden. Ich habe da Lena Meyer-Landrut vor Augen. In der Mischung unserer lieben TikTokerin, die vierte Detektivin. Das ist so vom Aussehen die Mischung. Und mit den Locken und Cowboyhut auf. Die habe ich eigentlich auch schon jemand, ich habe eigentlich für jeden, ich war mal bei einem längeren Bierbrunnenbesuch mit einem Kumpel, da haben wir auch schon eigentlich so den Cast gemacht. Leider ist einer zwischenzeitlich gestorben. Jürgen Thormann hätte ich gut als den einen da, den älteren da gehabt. Das hätte gut gepasst. Ansonsten weiß ich, habe ich überlegt, vielleicht Justus Jonas mit Oliver Rohrbeck. Das könnte gut passen. Und,
sehr ausgefallene Wahl.
Und ja, bei den anderen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Nee, also das, da habe ich schon ein paar vor Augen, aber müssen wir mal bilateral besprechen. Also ich wüsste jetzt gar nicht, man muss das erstmal schauen. Also man muss erst gucken, wie das Skript ist, welche Rollen dann da drin sind und so. Und dann den Hauptbösewicht, den habe ich in der Tat als Till Hagen. Das wird wirklich gut passen, weil der auch sich gut, also auch gut den switchen kann und so. Ja, ich denke mal, da kann man viel draus machen. Aber das ist jetzt erstmal wirklich nicht mein Business. Ich sage ja immer, ich bin Autor und auch kein Hörbuch-Skriptschreiber oder Hörspiel-Skriptschreiber, sondern man ist erstmal Autor. Ich habe immer schon mal drauf geachtet, dass es man das auch umsetzen kann, alles, und das auch atmosphärisch dicht ist. Aber ich versuche immer das zu beeinflussen, was ich auch beeinflussen kann. Deswegen auch nichts mit Werder Bremen, Deutscher Meisterschaft und so weiter. Und ja, mal schauen, was so die Zukunft bringt.
Also wenn das Buch rauskommt, was hast du denn da für Erwartungen? Bist du ein bisschen aufgeregt? Wahrscheinlich schon. Da ist immer das erste Buch, der Buch kommt raus, guckst wahrscheinlich die Seiten an, wo gibt es schon Kritiken, Amazon und so weiter und so fort. Oder wie gehst du jetzt an die Sache ran, wenn es veröffentlicht wird?
Interessiert mich ehrlich gesagt alles überhaupt nicht. Okay. Nee, also ich sage, das ist das Schönste am Autorendasein, ist eigentlich, dass man Leute kennengelernt hat, dass einfach Lust, dass man schöne Momente kommt. Ja, und dass man nette Leute kennt und das über drei Fragezeichen austauschen, ist ja auch einfach eine tolle Sache. Mir schicken auch Leute auch einfach Sachen zu. Ja, es gibt auch Leute, das Buch ist ja ausgeliefert und in einigen Buchhandlungen gibt es das Buch schon. Es gibt auch Leute, die das auch schon gelesen haben und mir Sachen dazu schicken. Und das freut mich auch. Und bei meinem letzten Buch hatte ich jemanden, der relativ eskaliert ist, der ein bisschen unzufrieden war mit ein paar Sachen und die können einem dann auch schon so ein bisschen Energie, Motivation rauben. Natürlich freut man sich darüber. Ich finde auch, es geht gar nicht, also Theodor Fontane-mäßig, man ist irgendwo Journalist und dann irgendwie liest man dann 100 Jahre später, merkt man, es ist eine Ausstellung über einen gemacht worden und die Leute hat es dann doch interessiert, dass man durch Brandenburg gewandert ist. So ist das nicht bei mir. Also ich habe ja auch einen Instagram-Account und so, bin ja schon im Austausch und mit Leuten. Aber ja, also es ist schon spannend. Aber ich habe auch drei kleine Kinder, die halten mich auf Trab. Und es ist jetzt gar nicht so, dass ich sagen würde, mir würde jetzt langweilig werden. Man ist eigentlich immer gut durchgetaktet und mal einfach vielleicht so im Wald spazieren gehen. Und sonst ist es auch immer so als Schriftsteller, es kommt ein Buch raus, passiert ja erstmal nicht so viel. Ja, also als die Welt der Fragezeichen rauskam, war ich in Mecklenburg an einem See, aber dann denkst du, wow, heute kommt mein Buch raus. Aber es muss ja erstmal einer lesen auch. Und deswegen ist schon überhaupt cool, dass ich auch Leute kenne, denen ich auch vorher das Buch schicken konnte und dann wir auch im Vorfeld darüber reden konnten. Und ja, mir ist schon was Tolles. Also es wäre auch arrogant zu sagen, dass mich das überhaupt nicht interessiert. Also finde ich schon, es wäre auch, finde ich auch Missachtung von Lesern, wenn man sagt, das ist mir total egal. Natürlich ist mir wichtig, dass den Leuten das gefällt. Einfach weil es ein schönes Gefühl ist für einen selbst und man eben auch sich freut, wenn man anderen ein paar schöne Stunden bereiten konnte. Also mir hat mal einer ein Bild geschickt, wo er in Saint-Tropez in einem Hafencafé gesessen hat und hat dann eben auch einfach das gelesen oder auch mit euren Podcasts, wenn man die dann hört, einfach eine gute Zeit hat. Das ist einfach was Tolles. Ja. Also letztens zum Beispiel, als Benjamin und Friday das Maschinengewehr und die Kettensäge rausgeholt haben, da habe ich mir gedacht, das ist gerade so schönes Wetter, da will ich mir die Antwort dann eben auch mal beim Spaziergang mal durch Spandau mal anhören. Und das hat dann auch einfach Spaß bereitet, auch ja, sich das dann anzuhören.
Ich möchte dazu nur eine Sache sagen, kurz Benjamin zu dir. Du warst ja mein Co-Moderator in dem Moment. Und du hast vollkommen versagt. Du hättest mich zurückhalten müssen.
Ich habe richtig versagt.
Du hast versagt. Du hättest sagen müssen, halt Thomas, das kannst du so nicht sagen.
Na, aber das ist doch gerade spannend und lustig.
Ja, ich weiß, weil du, ja, weil du liebst es ja.
Versagt. Aber das wäre jetzt bitte wieder dieser, bitte nicht auf meinem Spielfeld, ja.
Achso, ja, es geht doch um dich. Also kauf das Buch.
Ja. Kauf das Buch und disst nicht mich, sondern Benjamin und Thomas, die haben das echt verdient. Also Thomas von Zentrale. Wir halten alle dafür, dass der andere Thomas, der MSV Duisburg, endlich wieder aufsteigt, ja, vielleicht mit Ailton als Trainer. Und Jonas, hättest du mir vor der Saison gesagt, ja, ihr steht nach wie vielen Spieltagen ein Punkt vor Bremen, hätte ich gesagt, geil, ja, weil ich niemals erwartet hätte, dass ihr so wirklich ja am Abgrund, als Requiem auf dem BVB, dann haben wir alle ja was gemeinsam. Ja. Und vielen Dank für den schönen Morgen. Und die Kinder sind aus der Kirche zurück. Und jetzt muss ich Ballettzöpfe flechten und da freue ich mich auch schon drauf. Gut.
Ja, Christian, vielen Dank für die schöne Runde hier am frühen Morgen. Und ich hoffe, die Hörer kaufen auch das Buch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Alles klar. Okay, dann sehen wir uns bei der Folgenbesprechung, ja?
Jawohl.
Ja. Okay, so. Macht's gut.
Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Benjamin, wir sagen auch Tschüss. Und weißt du, was das Schönste ist? Wir müssen es nicht schneiden. Das macht der Thomas.
Ja. Aber das ist ja auch Thomas 1.
Was?
Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich.